Heimtückisch wie alle Weckuhren sind, versäumte die von Generaldirektor Preysing, ihn durch rechtzeitiges und gründliches Lärmen aus dem Schlaf zu holen. Sie machte um 7:30 Uhr nur einen kleinen, heiseren Knacks, und das war alles. Er eilte sich ungemein, aber als er seine Akten nochmals durchblättert und sein Geld nochmals gezählt hatte, war es mehr als 9 Uhr geworden. Preysing rannte die Treppen hinab und stürzte durch die Korridore in das gekachelte Souterrain, wo der Hotelfriseur sein Geschäft betrieb. Drinnen saßen auf sämtlichen Stühlen Herren, wie Babys in weiße Hemdchen gepackt und hoffnungsvoll den Hantierungen der weißjackigen Friseure hingegeben. Preysing begann vor Ungeduld auf seinen dicken Kreppsohlen zu tanzen. »Dauert's lange, bis ich drankomme?« fragte er und kratzte mit seiner unrasierten Wange in seiner Handfläche herum. »Höchstens 10 Minuten, nur noch der Herr, der vor Ihnen da war«, wurde begründet. Der Herr, der vor ihm da war, war ein Wesen, mager und bescheiden, schielend hinter einem verrutschten Kneifer und mit spitzer Nase in eine Zeitung geneigt. Preysing wusste genau, dass er mit diesem Menschen schon geschäftlich zu tun gehabt hatte, aber er konnte sich durchaus nicht erinnern, bei welcher Gelegenheit. Er stellte sich vor den Herrn, machte eine beiläufige Verbeugung und sagte mit möglichster Liebenswürdigkeit: »Bitte, würden Sie die große Freundlichkeit haben und mich zuerst ranlassen? Ich habe es sehr eilig.« Kringelein sammelte seine Kräfte. Er kam hinter dem Leitartikel hervor, streckte seinen dünnen Hals, schielte dem Generaldirektor mitten ins Gesicht und antwortete: »Nein.«
»Verzeihen Sie, ich habe es sehr eilig«, stammelte Preysing vorwurfsvoll.
»Ich auch«, erwiderte Kringelein. Verspätet, unrasiert und mit einer schmerzenden Zungenspitze, die er sich an zu heißem Kaffee verbrannt hatte, traf der Generaldirektor im Konferenzzimmer ein. Die anderen Herren hatten schon eine hübsche Menge von blauem Zigarrenrauch in das Zimmer geblasen. Dr. Zinnowitz hatte seine Akten vor sich hingepackt, der alte Gerstenkorn saß präsidierend am Kopfende des viel zu langen Tisches, erhob zur Begrüßung nur eine Hälfte seines Sitzteiles vom Stuhl, denn er gehörte zu der handfesten Generation von Preysings Schwiegervater, hatte den Generaldirektor noch als jungen Mann gekannt und hielt nicht übermäßig viel von ihm. Preysing nahm Platz gegenüber von Schweimann, er hatte das verdammte Gefühl, mit dem linken Fuß aufgestanden zu sein, und seine Oberlippe unter dem Schnurrbart war feucht, noch bevor es losging. Schweimann, der rote Lidränder hatte und den großen, vorgeschobenen, dehnbaren Mund eines Affen, präsentierte einen dritten Herrn.
»Unser Syndikus, Dr. Weitz«, sagte er. Den hatten die Chemnitzer also auch mitgebracht.
Weiter unten am Tisch saß ein farbloses Wesen, Flamm 1, mit dem Stenogrammblock in der Hand, ältlich und ausgelöscht und in keiner Weise mit Flamm 2 zu verwechseln.
»Na, nun wollen wir aber ans Geschäft gehen«, sagte der alte Gerstenkorn mit seiner verschleimten Stimme, und sogleich stützte Justizrat Zinnowitz seine weißen, blutarmen Finger auf die grüne Tischdecke und begann in geläufigen und wohlpräparierten Worten ein Exposé in die blaue Luft des Konferenzzimmers hineinzusprechen. Die Saxonia Baumwoll AG, die in der Hauptsache Baumwollstoffe, Schlafdecken und im Abfallverfahren eine gewisse, sehr beliebte Art von Scheuertüchern herstellte, war ein mittelgroßes und kapitalkräftiges Unternehmen. Chemnitzer Strickwaren waren ein wesentlich kleineres und wenig solides Unternehmen, von Anfang an mit zu schwachem Kapital gegründet und seinen Kredit anspannend bis aufs Letzte. Aber es setzte um, es verdiente, es kam offenbar hoch, es hatte die Konjunktur für sich. Indes Saxonia Baumwolle hinten blieb, einschlief, solid und gut fundiert, wie es war. Baumwolle, Schlafdecken und Scheuertücher. Die Welt war nicht für Schlafdecken und Scheuertücher im Augenblick. Zinnowitz hatte sich in flüssigen Worten schon dem Stand der Aktien zugewendet, und hier saß ein deutlicher Haken. Der tatsächliche Wertbesitz der Saxonia war fast doppelt so hoch wie der aktiven Stand der Chemnitzer. Von dieser Voraussetzung ausgehend waren alle Vorbesprechungen so gelaufen, dass man bei der Fusion der beiden Betriebe 2 Chemnitzer Aktien dem Werte von einer Saxonia-Aktie gleichsetzen wollte. Nun aber waren die Chemnitzer Aktien gestiegen und die Baumwollaktien gefallen. Die Gewichte hatten sich verschoben.
Nun begann Gerstenkorn seine Ansicht zu sagen.
Also, klipp und klar, unser Lager hat sich wesentlich gehoben, seit Sie an uns herangetreten sind. Ihre Lage ist gleich geblieben, wenn man höflich sein will und nicht sagt, dass sie sich verschlechtert hat. Unter diesen Umständen haben wir, ich rede Deutsch, lieber Preising, das Interesse an der Fusionierung verloren. Wie wir hier sitzen, haben wir den Auftrag in der Tasche, unter diesen Umständen die Verhandlungen fallen zu lassen. Wie Sie seinerzeit an uns herangetreten sind, waren die Voraussetzungen andere. Wir sind nicht herangetreten, sagte Preising schnell.
Mann, wie kommen Sie mir vor? Sie sind an uns herangetreten. Bitte, Herr Dr. Weitz, geben Sie mal den Vorgang. Sie sind am 14. September laut Brief an uns herangetreten.
Das stimmt nicht, verblieb Preising eigensinnig. Wir sind nicht an Sie herangetreten. Dem Brief am 14. September ging eine persönliche Fühlungnahme voraus, zu der Sie die Anregung gaben.
Von wegen Anregung. Da hat doch schon einen Monat vorher Ihr alter Herr ganz privatim und in alter Freundschaft bei mir angeklopft.
Herangetreten sind wir nicht, sagte Preising.
Zinnowitz klopfte mit seinen schmalen Schuhen unter dem Tisch Alarm. Plötzlich ließ Gerstenkorn die Frage fallen. Er plättete mit seiner quadratischen Hand über das grüne Tischtuch.
»Schön«, sagte er. »Bon. Also, Sie sind nicht herangetreten, wenn Ihnen das besser gefällt. Ob herangetreten oder nicht, die Verhältnisse waren damals anders. Das werden Sie zugeben, Herr Generaldirektor.«
Er sagte »Generaldirektor«, der Umschwung vom Gemütlichen ins Offizielle klang bedrohlich.
»Damals haben wir Grund gehabt, den Anschluss an die Saxonia-Baumwolle zu wünschen. Was haben wir heute für einen Grund?«
»Sie brauchen mehr Kapital«, sagte Preising ganz richtig. Gerstenkorn fegte den Einwand mit zwei Fingern vom Tisch.
»Kapital, Kapital! Wenn wir heute neue Aktien auflegen, so schmeißt man uns Geld nach, so viel wir wollen. Kapital! Sie vergessen immer eines. Im Krieg war Ihre Zeit. Da hat man sich mit Militärtuch und Schlafdecken gesund machen können. Jetzt ist unsere Zeit. Wie? Wir brauchen kein Kapital. Wir brauchen billige Rohware. Und wir brauchen neue Absatzgebiete im Ausland. Ich sage Ihnen ganz aufrichtig und direkt die Meinung meiner Gesellschaft, Herr Generaldirektor, wenn die Fusion mit Ihnen uns dazu verhilft, dann kann fusioniert werden. Sonst nicht. Bitte, äußern Sie sich.«
Armer Preising. Er sollte sich äußern.
»Es ist kein Geheimnis, dass wir ausgezeichnete Beziehungen im Ausland haben. Wir exportieren auf den Balkan allein jährlich für 65.000 Mark Scheuertücher. Es ist selbstverständlich, dass wir bei einer Fusionierung alles tun würden, um die Märkte draußen auch für die Fertigware der Strickwaren stärker heranzuziehen. Liegen Umstände vor, aufgrund derer Sie diese Zusicherung in bestimmterer Form geben könnten?«
fragte Dr. Weitz weiter unten am Tisch.
»Ich weiß nicht, welche Umstände Sie meinen«, antwortete Preising mit seiner elenden Gewohnheit, Dinge zu fragen, die er ohnehin wusste.
Schweimann ihm gegenüber hatte bisher seinen großen, dehnbaren Affenmund nicht aufgemacht. Jetzt machte er ihn auf.
»Es handelt sich um die geplante Interessengemeinschaft mit Burley und Son«, sagte er klipp und klar. »Ich bin leider nicht in der Lage, darüber Auskunft zu geben«, antwortete Preising sogleich.
Er hatte diese Antwort von langer Hand vorbereitet und sich eingelernt.
»Schade«, sagte der alte Gerstenkorn.
Nachher schwiegen sämtliche Herren ein paar Minuten. Preising dachte in diesen Minuten fieberhaft nach. Er wusste nicht, ob Dr. Zinnowitz die ominösen Briefkopien, die so völlig ohne Geltung und Berechtigung waren, den Chemnitzern gezeigt hatte. Sein unrasiertes Gesicht begann ihn auf lächerliche Weise zu jucken. Preising nahm sich zusammen.
»Ich muss es durchsetzen«, dachte er.
Es war mehr ein Gefühl als ein Gedanke.
»Meine Herren«, sagte er und stand auf. »Aber meine Herren, wir wollen doch bei der Hauptsache bleiben. Die Basis, auf der bisher alle Verhandlungen zwischen uns liefen, war die Bilanz und der Stand des Fredersdorfer Werkes. Sie haben vollen Einblick gewonnen. Herr Kommerzienrat Gerstenkorn hat sich persönlich überzeugt, wie es in unserem Unternehmen steht. Ich muss darauf bestehen, dass heute nicht vage und imponderable Dinge in die Verhandlung geworfen werden. Wir sind ja keine Spekulanten. Ich bin kein Spekulant, ich nicht. Ich arbeite mit Tatsachen und nicht mit Gerüchten. Ich lehne es ab, diese englische Angelegenheit als Faktor in unsere Geschäfte zu mischen. Ich lehne es ab. Ich rechne nicht mit Schlössern auf dem Mond. Ich habe das nie getan. Unser Werk hat es nicht notwendig, sich damit abzugeben. Ich rechne mit Fakten, mit Tatsachen, mit Zahlen, unsere Bilanz. Da, hier, rief er und schlug mit der flachen Hand dreimal auf das Aktenkonvolut, das vor ihm lag. Das hier gilt. Und anderes lasse ich nicht gelten. Wir bieten, was wir vom ersten Tag an geboten haben, und wenn das Ihrer Gesellschaft heute plötzlich nicht genügt, dann tut es mir leid.
Er hielt erschrocken ein. Er war davongaloppiert wie über einen Sumpf. Ich mache ja die Leute kopfscheu mit meinem Geschrei, dachte er entsetzt. Justizrat Zinnowitz lächelte dünn und versuchte einzurenken. Herr Generaldirektor Preysing ist von einer Gewissenhaftigkeit, die musterhaft ist, äußerte er. Ich weiß nicht, ob seine Bedenken, die Sache mit Manchester in gewissem Maß in Betracht zu ziehen, nicht unberechtigt sind, zumindest übertrieben. Warum soll man eine Sache von so günstigen Aussichten nicht mit in die Waagschale werfen, auch wenn noch nichts schwarz auf weiß unterschrieben ist? Warum?
Warum? Weil ich es nicht verantworten könnte,
unterbrach Preysing. Zinnowitz, der ihm sehr gern auf den Fuß getreten hätte, aber dazu nicht imstande war, hob die Stimme und redete den Generaldirektor nieder. Preysing setzte sich auf seinen warmen Stuhl zurück und sagte nichts mehr. Er war gerade im Begriff gewesen, die Wahrheit mitzuteilen. Schön. Wenn Zinnowitz ihn nicht ausreden ließ, dann sollte dieser berühmte Handelsrechtler selber sehen, was er zusammenbrachte. Die Sache geht schief, dachte Preysing. Sie ist schon schief gegangen, schon tot, schon begraben. Vertrag endgültig gescheitert. Schön. Gut. Man bot aller Welt die anständigen Bedingungen, die ein solides Unternehmen und ein anständiger Mensch zu bieten hatten. Aber die Welt wollte so etwas nicht. Die Welt wollte ihre gemachten Konjunkturen, ihre lancierten Gerüchte, Strickwaren, Jumper und Sweater, bunte Söckchen aus Chemnitz, dachte der Generaldirektor erbittert. Er sah sie in diesem Augenblick geradezu, diese vielfarbigen, leichtsinnigen Modedinge, die an ebenso leichtsinnigen Mädchenkörpern die Welt eroberten. »Unser Freund Preysing«, sagte der Justizrat, »geht in seinen Skrupeln vielleicht etwas zu weit. Man sagt seiner Gesellschaft nach, dass sie vor dem Abschluss einer sehr günstigen Interessengemeinschaft mit der ausgezeichneten alten Firma Burley & Son steht.« Und was tut unser Preysing? Er wehrt sich dagegen, als ob man ihm einem Bankrott nachsagte. Verzeihen Sie, lieber Preysing, wenn ich da nicht diese eiserne Diskretion bewahre wie Sie selbst. Es hat keinen Zweck zu leugnen, dass sehr weitgehende Verhandlungen schon vor sich gegangen sind. Vielleicht lässt sich heute noch nicht überblicken, ob sie in der gewünschten Form zum Abschluss führen werden, aber heute existieren sie und sind kein schlechteres Faktum als das, was in ihrer Bilanz steht. Ich finde es außerordentlich anständig und urban, dass Herr Preysing diese Sache nicht als ein Aktivum seiner Gesellschaft in die Waagschale legen will. Wirklich ungewöhnlich anständig und vornehm, aber so kommen wir nicht weiter. Entschuldigen Sie deshalb, wenn ich die Herren in dieser Sache ins Vertrauen ziehe. Gerstenkorn machte einen brutalen Vorstoß.
»Es hat keinen Zweck, dass der Herr Justizrat sich heiser redet«, sagte er und legte sich über den Tisch. »Bevor wir weitersprechen, muss ich Herrn Preysing bitten, uns klipp und klar zu sagen, wie weit die Verhandlungen mit Burley und Son gediehen sind.«
»Lehne ich ab«, sagte Preysing.
»Ich muss darauf bestehen, wenn ich weiterverhandeln soll«, sagte Gerstenkorn.
»Dann«, sagte Preysing, »bitte ich Sie, bei den weiteren Verhandlungen diese Geschichte so zu nehmen, als wenn sie nicht existieren würde.«
»Dann muss ich also annehmen, dass sich die Aussichten für dieses Zusammengehen mit Burley und Son zerschlagen haben«, sagte Gerstenkorn.
»Nehmen Sie an, was Sie Lust haben«, sagte Preysing.
»Ich glaube, es hat dann vorläufig keinen Zweck, dass wir weiterreden«, sagte Gerstenkorn schließlich. »Ich glaube, wir geben für heute unsere kleine Besprechung auf. Wir können ja schriftlich die Sache weiterverfolgen.«
Es ist kein Zweifel, dass dieser Generaldirektor Preysing ein grundanständiger Mensch ist. Charaktervoll, ein guter Gatte und Vater. Ein Mann der Ordnung und Organisation und der gefestigten Bürgerlichkeit. Er hat noch niemals die geringste Unkorrektheit begangen, dieser Preising. Trotzdem muss da eine mürbe Stelle in ihm sein, ein winzigster Krankheitsherd seiner Moral, von wo das Leben ihn angreifen und kleinkriegen wird. Ein mikroskopisches Fleckchen auf der bürgerlichen Reinheit seiner Weste. Er stand auf. Und er hatte ein durch und durch besoffenes Gefühl, als er in seine Westentasche griff. »Schade«, sagte er nachlässig und dabei tief verwundert über den legeren Ton, der da plötzlich aus seinem Mund kam. »Sehr schade. Aufgeschoben ist aufgehoben. Also Schluss. Und jetzt, da Sie die Sache abgebrochen haben, kann ich Ihnen ja sagen, dass wir den Vertrag mit Burley & Son perfekt haben. Seit gestern Abend. Ich bekam heute früh die Nachricht.« Er zog seine Hand aus seiner Brusttasche heraus, in der Hand steckte das zusammengefaltete Telegramm. Vertrag endgültig gescheitert, Brösemann. Dr. Weitz am Tisch unten machte ein dummes Gesicht. Justizrat Zinnowitz pfiff einmal hoch und dünn und Gerstenkorn begann mit bronchitischen Hustenstößen zu lachen.
»Bester«, hustete er, »Liebster, Sie sind ja viel gerissener, als Sie aussehen. Menschenskind, Sie haben uns sauber hingehalten. Kommen Sie, darüber müssen wir uns noch unterhalten.«
Der Generaldirektor stand noch ein paar Sekunden mit leerem Gefühl da. Ihm waren alle Knochen hohl geworden, und als er ein sonderbares, weiches Ziehen bis in die Knie hineinspürte, setzte er sich hin. Plötzlich hörte er sich reden. Und jetzt redete er gut. Eine merkwürdige, ihm noch unbekannte Art von Berauschtheit überkam ihn. Er hörte sich sprechen, und alles, was er jetzt sagte, hatte Hand und Fuß und Stoßkraft und Weitblick. Flamm 1 hatte ihr beflaumtes Altmädchengesicht über den Stenogrammblock gebeugt und stenografierte eilig, denn jetzt, da man sich einem Vertragsabschluss zu nähern schien, war jedes Wort wichtig. Bis zum Schluss der Konferenz, die nun noch 3 Stunden und 20 Minuten dauerte, blieb Preising in diesem neuen, beflügelten Zustand. Und erst als er die malachitgrüne Füllfeder ergriff, um neben Gerstenkorns Unterschrift seinen Namen unter den Vorvertrag zu setzen, bemerkte er flüchtig, dass seine Hände jetzt wieder feucht und sonderbar unsauber geworden waren. Kringelein saß im Frühstückszimmer, noch erschöpft, erregt und gehoben zugleich nach seinem anstrengenden Sieg im Friseursalon, und er hatte seit 10 Minuten die vornehme, hinreißende und bezaubernde Bekanntschaft des Herrn Baron von Geigern gemacht. Geigern hatte Tempo vorgelegt. Er war aus der Nacht mit der Grosinskaja ohne die Perlen direkt in eine zwar geflüsterte, aber granitharte Auseinandersetzung mit dem Chauffeur geschossen. Gleich danach hatte er sich, gebadet, trainiert und mit Lavendelessig eingerieben, auf den Herrn aus der Provinz von Nummer 70 gestürzt, bei dem vielleicht auf diese oder jene Weise ein paar tausend Mark locker zu machen waren. Seit einer Stunde von der Grusinskaja getrennt, spürte er schon jetzt eine unbändige, lustvolle, zärtliche Sehnsucht nach ihr. Sein Kopf wollte bei ihr sein, seine Haut, seine Finger, seine Lippen. Alles wollte wieder bei ihr sein, so schnell es irgend ging. Als Kringelein 9:14 das letzte bisschen Eigelb von seinem strebsamen Schnurrbart in das Hotel-Serviettchen wischte, waren sie Freunde. »Sehen Sie, Herr Baron«, sagte Kringelein, »ich bin nicht mehr jung, ich bin auch etwas leidend. Und da kommt dann auf einmal eine Angst, eine solche Angst, dass man das Leben versäumt. Ich möchte das Leben nicht versäumen, verstehen Sie das?«
»Komisch. Sie sprechen vom Leben wie von einem Zug, der Ihnen davonfährt. Seit wann sind Sie denn hinter ihm her? Seit 3 Tagen? Und noch keinen Zipfel erwischt, trotz Sekt und Kaviar? Was haben Sie gestern gemacht zum Beispiel? Kaiser-Friedrich-Museum, Potsdam, abends Theater? Herr, du mein Gott. Was hat Ihnen am besten gefallen? Welches Bild? Wie? Nichts gemerkt? Natürlich. Und im Theater? Die Grusinskaja? Ja, die Grusinskaja.
sagte Geigern, und sein Herz empfing bei dem Namen einen heißen Stoß, als wäre er noch ein dummer Junge. Übrigens, hören Sie, mit solcher Krawatte werden Sie das Leben nie einholen. In Ihrem Anzug kann man sich nicht glücklich fühlen. Ich sage Ihnen das ganz roh, weil es keinen Zweck hat, da Komplimente zu machen. Wenn Sie sich mir anvertrauen wollen, dass wir ein bisschen Tempo in die Sache bringen, dann müssen wir zuerst zum Schneider fahren. Haben Sie Geld bei sich? Scheckbuch? Nein? Bitte, versorgen Sie sich mit barem Geld. Ich hole einstweilen meinen Wagen aus der Garage. Meinen Chauffeur habe ich beurlaubt. Ich fahre selber. Kringelein war es zumute, als schnitte ihm ein scharfer Wind um die Ohren. Er fasste schüchtern an seinen weit gewordenen Kragen. »Jawohl«, sagte Geigern, »das sitzt nicht. Und man sieht immer das Knöpfchen. Da kann man natürlich nichts erleben. Kommen Sie, stecken Sie ein paar tausend Mark zu sich, und dann wollen wir sehen, ob das Leben nicht eine Sache ist, die Spaß macht. Los!« Herrn Dr. Otternschlag, der 10 Minuten vor 10 Uhr an den Wänden der Halle entlang kreiste, um Kringelein zu suchen, wurde vom Portier ein Brief eingehändigt. »Sehr geehrter Herr Doktor«, stand darin, »bin leider durch unerwartete Umstände verhindert, unsere heutige Verabredung einzuhalten. Mit hochachtungsvollstem Gruß, ergebener Otto Kringelein.« Es war noch Kringeleins Stil, aber es war nicht mehr völlig seine Handschrift. Es hatten sich harte, schartige Striche in die glatten Buchhalterzüge gemischt, und die I-Punkte wollten davonfliegen wie Luftballons, die sich von der Schnur lösen, um im Himmel zu zerplatzen, einsam und mit einem kleinen, tragischen, von niemandem gehörten Knall. Ungeheuer war die Beklommenheit, mit der Kringelein in dem Anproberaum der großen Herrenschneiderfirma stand. 3 elegante Herren sind rund um ihn bemüht. 12 schäbige Kringeleins kommen aus den gegeneinander gestellten Spiegeln in spitzen Winkeln aufeinander zu. Ein eleganter Herr schleppt Mäntel und Anzüge herbei, ein eleganter Herr kniet am Boden und zerrt die Hosenränder hinunter, ein eleganter Herr steht nur daneben, besieht Herrn Kringelein aus seinem fachmännisch zugekniffenen Auge und murmelt unverständliche Worte. Auf einer Polsterbank unter den Porträts unwahrscheinlich schöner Filmschauspieler sitzt Baron Geigern, klopft mit seinen gesteppten Handschuhen in seine Handfläche und schaut von Kringelein weg, als schäme er sich seiner. Klägliche Dinge treten zutage. Geheimnisse des Buchhalters Otto Kringelein aus Fredersdorf. Seine Hosenträger sind zerrissen, geflickt, wiedergerissen, zuletzt mit einem Bindfaden ungeschickt repariert. Die Weste, die viel zu weit geworden ist, hat Anna enger gemacht, indem sie am Rücken 2 dicke Wülste und Säume ins Futter steppte. Er trägt die Hemden seines Vaters auf, die ihm zu groß sind. Er hat Gummistrippen über die Oberarme gezogen, um in den endlosen Ärmeln nicht zu ertrinken. Unter dem Wollhemd kommt nochmals etwas aus Wolle, ein verwaschenes, mit groben Gittern gestopftes Jäckchen. Darunter ein geschecktes Katzenfell, das gegen die Magenschmerzen und die Anfälle verheimlichter Schüttelfröste gut sein soll. Die eleganten Herren verziehen keine Miene. Es wäre Kringelein lieber, sie würden Späße mit ihm machen oder sie würden ihn trösten. Ich habe mir nie viel aus der Mode gemacht. Ich bin noch vom alten Schlag, sagt er flehend und zur Entschuldigung. Die 3 Herren fangen an, ihn anzuziehen. Geigern ermuntert sich und gibt Ratschläge. »Das nehmen Sie«, sagt er, »und das nehmen Sie nicht.« Kringelein schielt nach den kleinen Zetteln mit dem Preis, der an den Dingen haftet, immer nur nach dem Preis, er traut sich nicht zu fragen. Zuletzt fragt er doch, erschrickt bodenlos, er möchte davonrennen. Plötzlich geschieht etwas mit ihm. Plötzlich verliebt er sich in das Seidenhemd, das man ihn anzuziehen zwang. Seine Haut freut sich. Sie schließt eine genusssüchtige Freundschaft mit der zart gemusterten Hemdseide. Der Kragen sitzt, er scheuert nicht, er kratzt nicht, er ist nicht zu weit, nicht zu eng. Eine Krawatte legt sich glatt und in weichem Fall über Kringeleins Brust, in der das Herz jetzt schlägt wie zu einem heimlichen Fest. Stark, etwas schmerzend, aber trotzdem gelöst. Jetzt legt man Socken und Schuhe vor ihn hin. Man ist zuvorkommend. Geigern hat in ein paar Worten erklärt, dass der Herr Direktor leidend ist, und so wird aus allen 4 Stockwerken des Konfektionshauses alles zusammengetragen, was ein vornehmer Mann zu seiner Ausstattung braucht. Der Herr Direktor hat eine wunderbare Figur, sagt einer der Herren. Es passt wie Maßarbeit. Nicht die kleinste Änderung, sagt der zweite. Fabelhaft. Wir haben wenige so schlanke Figuren unter unserem Kunden, sagt der dritte. Sie schieben Kringelein vor den Spiegel und drehen ihn dort um seine Achse wie eine magere, geduldige Puppe aus Holz. Und gerade da, in diesem Augenblick, da Kringelein aus dem Spiegel auf sich zutrat, da spürte er zum ersten Mal wie eine Ahnung, dass er lebte. Es geschah in jenem Augenblick, da ein zierlicher Herr mit verlegener Miene auf ihn zutrat, ein Mensch, der dennoch auf eine ungeheuer vertraute Weise er selber war. Der echte Kringelein, der vergrabene Kringelein aus Friedersdorf. Und es war gleich vorbei. Schon in der nächsten Sekunde war es nicht mehr neu. Das Wunder der Verwandlung war geschehen. Kringelein fasste einen Entschluss. Er ergriff Besitz von diesem Anzug, indem er beide Hände in die sauberen neuen Taschen vergrub. Seine Angst schlug unvermittelt in das Glück des Kaufens und Besitzens um. Zum ersten Mal spürt Kringelein das taumelnde Leichtwerden, das zum Geldausgeben gehört. Er kauft, kauft, fragt nicht nach dem Preis, kauft, streichelt Stoffe, Seiden, fährt über Hutkrempen, probiert Westen, Krawatten, Gürtel, legt Farben nebeneinander und schluckt ihren guten Zusammenklang wie etwas Wohlschmeckendes in sich hinein. Der Herr Direktor hat einen außerordentlich guten Geschmack, sagt der Herr. Distinguiert, sagt der andere. Dezent, hoch vornehm. Kringelein kauft einen braunen, bequemen Anzug aus rauem englischem Stoff, eine dunkelgraue Hose mit zarten hellen Streifen, passend zu einem schlanken Nachmittagsjackett. Er kauft einen Smokinganzug, an dem nur ein paar Knöpfe versetzt werden müssen. Er kauft Wäsche, Hemden, Kragen, Strümpfe, Krawatten, einen ähnlichen Mantel, wie Geigern einen trägt, einen weichen und erstaunlich leichten Hut, in dem eine Florentiner Firma ihren Golddruck stehen hat. Er nimmt zuletzt ein paar gesteppte Waschlederhandschuhe in die Hand, genau wie Geigern, und begibt sich zur Kasse. Er bezahlt 1000 Mark auf der Stelle, den Rest in 3 Raten. Draußen ist es sonnig, doch kalt. Die Luft schmeckt nach gekühltem Wein, spürt Kringelein nebenbei. Er ist sonst immer geschlichen. Jetzt geht er.
Zufrieden? Fragt Geigern lachend und tritt schon auf den Anlasser. Merken Sie was? Fühlen Sie sich?
»Großartig! Ausgezeichnet! Erstklassig!« erwidert Kringelein und nimmt mit der Miene eines Routiniers neben dem Führersitz Platz. Er nimmt den Kneifer ab und reibt sich mit Daumen und Zeigefinger die Augenränder. Eine müde und gewohnte Bewegung. Ihm ist eingefallen, dass er nicht mehr vorhanden sein wird, wenn die letzte Rate fällig ist.